Flugtechnik, der Wissenschaftspodcast aus der Luft- und Raumfahrt. Eine Produktion der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen zur vorerst letzten Folge unserer DGLR-Podcast-Reihe zum Flugzeug der Zukunft. Bisher haben wir über Anforderungen und konkrete Flugzeugkonfigurationen gesprochen. Heute zoomen wir noch weiter raus und schauen uns das gesamte Lufttransportsystem an. Denn ein Flugzeug ist immer nur ein Teil eines viel größeren Ganzen. Flughäfen, Energieversorgung, Betriebsabläufe und Nachfrage greifen ineinander und bestimmen, wie Luftverkehr tatsächlich funktioniert. Im IEA-Paper wird genau diese Perspektive als Lufttransportsystem-Level beschrieben. In dieser Folge klären wir, warum dieser Blick so entscheidend ist und warum die Zukunft der Luftfahrt nur verstanden werden kann, wenn man das gesamte System betrachtet. Mein Name ist Anna Maaßen und ich spreche wieder mit Kurt Rosse und Daniel Rekzi. Warum reicht es in Sachen Energieeffizienz nicht aus, nur das Flugzeug zu betrachten? Warum müssen wir das ganze System im Blick haben?
Tja, nein, letztendlich, das Flugzeug ist kein Selbstzweck. Ne? Auch wenn wir als Flugzeugentwerfer natürlich gerne das Flugzeug als das Produkt sehen. Aber es ist ja nur ein Element in eben, wie du sagtest, diesem Lufttransportsystem. Und die Aufgabe ist, Menschen und Güter von A nach B zu bringen. Und das Flugzeug ist ein Element davon. Und wenn ich jetzt natürlich sage, für diese Aufgabe, bring mich von A nach B und ich habe vielleicht ein gewisses Budget, Energiebudget in dem Fall oder Emissionsbudget, ist es natürlich auch nicht nur die Frage, was geht sozusagen platt gesagt durch den Auspuff des Flugzeuges, sondern was ist in dieser gesamten Transportleistung denn eigentlich die Energiebilanz? Und da haben wir natürlich jenseits vom Flugzeug oder vom Flugzeugdesign auch Abläufe, in denen dieses Flugzeug operiert, in denen eben die Effizienzen, die das Flugzeug in der Luft vielleicht generieren könnte, wieder kompromittiert werden. Zum Beispiel, wenn ich auf einem großen Flughafen, da ist also dieses schöne Beispiel in Amsterdam mit der Polderbahn, da fährt man fast schon genauso lange, wie wenn man bis nach Brüssel direkt fahren würde. Das sind Effizienzvernichter, wenn man so möchte, weil das Flugzeug da 20 Minuten am Boden rollt. Und dafür ist es nicht gemacht. Und da geht ein Teil dieses Effizienzgewinns vielleicht eines hocheffizient fliegenden Flugzeuges wieder verloren. Oder eben Abläufe am Boden, wo eben Boarding-Prozesse lange dauern, das kennt jeder, wo eben wiederum Effizienz verloren gehen. Vielleicht gar nicht unbedingt im Sinne der Kraftstoff- oder Energieeffizienz, aber im Sinne der Effizienz des Transportsystems. Und weil ich die Passagiere nicht rechtzeitig rein und rauskriege, muss ich vielleicht in meiner Flotte ein Flugzeug mehr betreiben, um diese gesamte Transportleistung umzusetzen. Und das ist dieser Kontext, in dem wir das Flugzeug eben auch betrachten müssen, damit wir nicht Gefahr laufen, dass wir sagen, wir haben ein besseres Flugzeug, was aber eben in seinem Betriebssystem nicht optimal eingesetzt werden kann, sodass ein Teil dieser Effizienzen wieder verloren geht. Da ist natürlich die Frage, und wie viel kommt vom Flugzeug, wie viel vom System drumherum? Die ist nicht so einfach zu beantworten, aber deswegen ist es umso wichtiger, dass man eben auf dieses gesamte System schaut und sagt, wo haben wir in diesem gesamten Betriebssystem eigentlich unsere Effizienzen oder eben, wo können wir sie noch heben?
Ja, und da gibt es eben auch noch andere Dinge als nur das Flugzeug, was die Effizienzen angeht. Ich denke, jeder kennt die Zugvögel, die fliegen eben zusammen. Solche Dinge werden auch diskutiert, ob man nicht mit Flugzeugen so Informationsflug fliegen sollte, um Treibstoff zu sparen. Das ist eine Geschichte. Eine andere ist zum Beispiel Luftbetankung. Also wirklich ein großes Problem auf Langstrecken ist, dass die Flugzeuge eben sehr viel Treibstoff tanken müssen, den sie zu Anfang natürlich mit riesen Gewichtsnachteil mit sich rumschleppen. Wenn man den zwischendurch durch Luftbetankung oder aber eben gut zwischendurch geht im Atlantik ein bisschen oder Pazifik ein bisschen schlecht. Aber wenn man da etwas machen könnte, könnte man eben auch noch recht große Potenziale heben. Insofern ist es auf jeden Fall sinnvoll, abgesehen von dem, was Daniel sagte, sinnvoll, sich das ganze System anzuschauen, was kann ich denn in dem System tatsächlich noch realisieren. Und wie gesagt, also diese Sache mit dem Formationsflug, das ist durchaus etwas, was einiges an Energiesparpotenzial hat natürlich Auswirkungen auf die Routen. Ein ganz anderes Beispiel für die Routen war das, was man früher als Hub-and-Spoke-Prinzip bezeichnet hat, mit möglichst großen Flugzeugen zu wenigen großen Flughäfen zu fliegen, um dann von dort mit kleineren Flugzeugen die Passagiere wieder zu verteilen, mit einem Umsteigen und so weiter. Oder ist es sinnvoller, wie man es heute macht, mit zum Beispiel A321XLR Flughäfen direkt zu bedienen? Wie geht das energietechnisch aus? Was ist da der günstige oder der bessere Weg? Das sind Dinge, weswegen man das System als Ganzes betrachten muss.
Was da vielleicht noch so als Ergänzung natürlich schwierig ist, Das Lufttransportsystem hat natürlich viele Akteure. Da gibt es nicht den zentralen Entscheider. Ein Flugzeughersteller kann natürlich noch relativ klar für sich selber entscheiden, welches Produkt bringe ich an den Markt. Aber das ist in Anführungsstrichen erstmal nur das Flugzeug. Wenn ich jetzt in dieser Konstellation von den ganzen Elementen dieses Transportsystems, die Flughäfen, die Airlines, die Flugzeughersteller, die Energielieferanten, was es auch immer ist, wie will ich die alle in eine Reihe bekommen, dass ich systemisch optimieren kann? Weil da habe ich natürlich Partikularinteressen. Der eine möchte hier Geld verdienen, der andere da. Und das ist nicht unbedingt vielleicht etwas, was in die gleiche Richtung zieht. Der Flughafen möchte vielleicht, dass die Passagiere möglichst bei ihm umsteigen und auch möglichst lange da sind, damit sie in der Shopping Mall möglichst lange aufgehalten werden, um da Geld auszugeben. Und das ist natürlich für einen effizienten Umstieg oder einen Nonstop-Betrieb, der energieeffizienter wäre, abträglich. Das heißt, es gibt viele Akteure, wo man jetzt sagen muss, okay, dieser Kuchen der Wertschöpfung, wie verteilt er sich und wer hätte vielleicht etwas dagegen, es effizienter zu gestalten? Oder wie kann man so gestalten, dass in Anführungsstrichen keiner über Bord geht? Oder sind es Wege, die sich sowieso erschließen, wo andere, neue oder gegebene Akteure halt diesen Kuchen anders zerteilen? Aber da wird sich sicherlich etwas tun können, aber eben meistens oder wahrscheinlich auch ausschließlich unter eben klaren Motivationen, die natürlich einen eigenen Vorteil für den einzelnen Akteur im Normalfall als Hintergrund haben. Aber das ist kein Widerspruch. Wir müssen nur halt clever sein zu sehen, in welchen Konstellationen ist vielleicht nicht nur genauso viel wie heute drin, sondern wo ist mehr drin und gleichzeitig tut man genau das Richtige auf so einem systemischen Level.
Ihr habt die vielen Akteure angesprochen oder du sagtest gerade der Kuchen der Wertschöpfung. Wie werden denn diese Wechselwirkungen zwischen der Nachfrage, Betrieb und Technologie berücksichtigt?
Das ist eine gute Frage. Wer ist denn eigentlich für alles verantwortlich?
Ja.
Und es gibt keinen generell Verantwortlichen. Also da ist zumindest meine persönliche Wahrnehmung, das handelt dann der Markt irgendwie miteinander aus. Und da ist eben die Frage, welche Einflüsse Macht haben die einzelnen Marktteilnehmer. Und wenn man sich mal anschaut, also welche Elemente gehören denn überhaupt zum Lufttransportsystem? Das sind natürlich einerseits die Flughäfen, dann sind es die Fluggesellschaften, die Airline-Betreiber, also die Airlines selbst. Dann sind es natürlich Air Traffic Management, also sprich die Behörden, die den Flugverkehr regeln. Auch das ist etwas, was noch in politische Zuständigkeiten fällt. Also da gibt es ganz unterschiedliche, wie man heutzutage auf Neudeutsch sagt, Stakeholder in diesem Geschäft. Und die haben nicht alle unbedingt dieselben Zielsetzungen bzw. Interessen. Und das macht das System extrem schwer oder extrem komplex, so muss man es formulieren.
Warum ist denn das Systemdenken entscheidend für nachhaltige Luftfahrtentwicklung?
Also um eine ganz einfache Antwort darauf zu geben. Ganz zu Anfang hatten wir ja schon mal Wasserstoff angesprochen. Stellen wir uns einfach vor, wir haben jetzt ein tolles Wasserstoffflugzeug gebaut, haben das auch getankt und fliegen auf einen anderen Kontinent. Der hat keinen Wasserstoff. Das geht so nicht. Dann stehe ich mit meinem Wasserstoffflugzeug dort und komme nicht mehr zurück. Also ich muss schon, wenn ich so ein Produkt entwickle, ja, das ganze System denken, wie passt mein Produkt in dieses System, um dann sowohl seine Mission erfüllen zu können, als auch entsprechend in diesem System effizient zu wirken, sprich am Ende Geld für den Betreiber zu verdienen. Also das ist eine extrem wichtige Angelegenheit, mal abgesehen von all den Energieeffizienzen noch. Aber nur wenn mein Produkt in diesem System auch tatsächlich für den entsprechenden Kunden, ob das nun die Airline ist, ob das der Hersteller ist, ob das der Passagier ist, aber den entsprechenden Wert generiert.
Ja.
Und das interpretiert jeder auch für sich persönlich. Der Passagier möchte gerne bequem, billig und schnell irgendwo hinkommen. Der Hersteller möchte Geld verdienen dabei. Die Airlines wollen natürlich auch Geld verdienen. Und die Politik hat ihre Zwänge über die Gesellschaft, sprich Umweltverträglichkeit, Lärm und so weiter. Also all diese Dinge kommen zusammen.
Gott, was du gerade sagtest, sind natürlich auch alles Punkte, die Nachhaltigkeit adressieren. Weil wir sind natürlich in dieser Diskussion, wie sie gerade läuft, wenn wir sagen, nachhaltige Luftfahrt in der Zukunft, sehr stark auf ökologische Nachhaltigkeit, Global Warming. Darauf sind wir gepolt. Allerdings, wenn diese anderen Aspekte einer, nennen wir es mal ökonomischen Nachhaltigkeit, nicht mehr funktionieren, dann beschädigt es die Luftfahrt in Gänze, dann wird es diesen Luftverkehr, so wie er heute ja ökonomisch getrieben existiert und ja eine riesige Erfolgsgeschichte ist für die Globalisierung in Gänze, wenn man so möchte, dann wird es das entsprechend beschädigen. Das heißt, diese ökologische Nachhaltigkeit wird nur funktionieren, wenn wir auch eine genügend ökonomische Nachhaltigkeit von vornherein berücksichtigen, weil einfach jetzt regulatorisch zu sagen, dann gibt es halt Steuern und das machen wir dann zur Not in Deutschland alleine oder in Europa, das adressiert natürlich nicht, dass es vielleicht in anderen Teilen der Welt so nicht gespielt wird oder wenn wir jetzt auf Energieträger oder Wechsel des Energieträgers setzen, dass es vielleicht genau wie du schon sagtest, woanders nicht so verfolgt wird. Und damit kann es natürlich sein, dass Äste, auf denen man sitzt, die man aber auch braucht, um aus dieser Position der Stärke weiterzuentwickeln, dass man die kappt, bevor man andere Lösungen hat. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass diese Erkenntnis reift, dass das eine das andere bedingt. Das heißt, wir müssen nachhaltige Lösungen haben, die den Luftverkehr in diesem System, wie er heute existiert, in Anführungsstrichen, es muss Geld verdient werden in Summe und jeder Akteur sollte nicht drauflegen müssen. Das muss auch für ökologische Nachhaltigkeit gelten, weil nur über Vorschriften werden wir keine Lösung finden, dann wird das System nicht mehr funktionieren, zumindest in der Welt, in der wir so leben und das auch so wollen.
Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn man sich in Anführungsstrichen rein auf die ökologischen Aspekte konzentriert, dann kann man das tun. Nur wenn man dann über einen Wettbewerber ausgehebelt wird, dann helfen einem die nachhaltigen Technologien wenig. Mhm. Dann werden sie einfach von jemand anderem verdrängt. Und dann hat man zwei Nachteile. Man hat zum einen nichts für die Umwelt gewonnen und man ist auch noch seine Wettbewerbsfähigkeit losgeworden. Also muss man zum einen ökonomisch wettbewerbsfähig sein und das verbinden mit einer ökologischen ausreichenden Komponente. Dann ist man in der Lage, beides so miteinander zu finden, dass man daraus, und das ist meine ganz große Hoffnung wirklich für Europa, dass Europa damit wirklich in diesem globalen Wettbewerb bestehen wird.
Und das, was du sagst, das sehe ich also durchaus positiv, weil ich glaube, das ist etwas, was wir in Europa auch wirklich kennen und können und dementsprechend vielleicht damit dann auch in dieser Denke etwas differenzierter unterwegs sind als andere, die das eine entweder ignorieren oder es überziehen. Und hier können wir vielleicht eben wirklich was draus machen, weil wir in diesem Kontext das Ganze betreiben können. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass wir gewisse Dogmen immer in diesem Kontext auch in Frage stellen und sagen, okay, letztendlich will ich natürlich den Effekt maximieren für das, was ich auch realistisch nur bewegen kann. Etwas zu definieren, was technisch oder auch wirtschaftlich nicht erreichbar ist, kann auch kontraproduktiv sein. Das heißt, ich muss wissen, wie weit kann ich kommen mit dem, was ich auch zu leisten imstande bin, was das auch immer bedeutet. Und da setzt vielleicht jetzt auch so eine gewisse, ich würde mal sagen, Phase nicht der Ernüchterung, sondern der Erkenntnis ein. Wie groß kann der Hebel sein, der aber auch realistisch zu behebeln ist und nicht irgendeine Lösung irgendwann bringt und in der Zwischenzeit haben wir nichts gewonnen. Und für das ganze Thema Global Warming ist es natürlich schon relevant, dass wir zeitnah nicht die perfekte Lösung haben, aber zeitnah uns in die richtige Richtung bewegen. Und das ist letztendlich der Call for Action, wenn man so möchte, nicht irgendwann ein Zero Emission Flugzeug zu haben, sondern auch heute schon die Effizienzen zu heben, die man heben kann, was ja nicht ausschließt, dass man irgendwann auch den ganz großen Wurf dann platziert.
Jetzt sind wir fast wieder zurück am Anfang. Das war ja für uns auch der Motivator, dieses Papier zu schreiben. Dass also, na, wenn die Ernüchterung einsetzt, die Daniel gerade eben erwähnt hat, dass es mit den, ich sag mal, erneuerbaren Energien nicht so einfach ist, speziell in der Luft, eben wegen der Leistungs- und Energiedichten, die man benötigt dafür, dass man dann nicht mit einem Mal in Schockstarre verfällt und sagt, dann können wir ja gar nichts machen, sondern es gibt Wege, etwas zu tun. Und das ist das, was meiner Meinung nach für Europa dann die große Chance bedeutet. Ja. Wenn man diesen Weg konsequent genug bestreitet, dann wird man Produkte haben, die sowohl am Markt konkurrenzfähig sind. Und wir hatten ja schon die drei Gründe. Das eine ist die rein preisliche Geschichte. Wenig Energie verbrauchen ist kostengünstig. Dann hat es die Umweltkomponente. Und als drittes hatten wir noch die Resilienz gehabt. Und das sind Dinge, in denen Europa meiner Meinung nach in der Lage ist, aufgrund des Mindsets, das Daniel gerade besprochen hat oder erwähnt hat, da wirklich anders voranzugehen als anderes tun.
Das Mindset, das ihr ansprecht, ist ja ein gewisses kooperatives Mindset, eine positive Grundausrichtung, da gemeinsam was zu verändern in dem Lufttransportsystem, wie es ist. Trotzdem geht es ja darum, die Theorien, die ihr in eurem Paper angesprochen habt, sinnvoll umzusetzen. Und jetzt höre ich raus, dass ihr eher an den inkrementellen Verbesserungen festhalten wollt, anstatt ein komplett neues System aufzusetzen. Richtig?
Also fangen wir erstmal an mit diesem Inkrementellen. Das hört sich immer so an, naja, das sind so kleine Tippelschritte und naja, da kommt ja am Ende nichts bei raus. Wir reden hier über 50% Energieeinsparung. Das ist die Hälfte dessen, was man bisher an Treibstoff verbraucht. Also wenn das möglich ist, das halte ich nicht für inkrementell. Hat aber als notwendige Randbedingung, oder nicht nur notwendig, sondern auch zwingend, dass man sich den Technologien, die man bisher als so, was hätte ich gesagt, ausgeforscht betrachtet hätte, dass man sich denen neu widmet und dann in diesen Technologien die mühsamen, inkrementellen Schritte auch wirklich bis zum Ende vollzieht. Und nicht umsonst gibt es jetzt halt im Managementregel 80-20. 80% des Erfolges kriege ich mit 20% des Aufwandes, 20% mit 80%. Wir sind dummerweise schon bei 95%. Das heißt, für die letzten 5% müssen wir 95% unserer Aufwendung, sprich unseres Gehirnschmalzes und der technologischen Entwicklung einsetzen, um dahin zu kommen. Aber machbar ist das. Kommen wir jetzt aufs ganze System neu aufsetzen? Das kann man machen. Nur dann darf man sich nicht wundern, wenn andere Leute das System nicht benutzen. Und das ist eben die Sache mit der Globalisierung. Das geht nicht so einfach. Nur wenn, nehmen wir mal an, jemand tut das, das System neu aufzusetzen, dann muss man aber technologisch in der Lage sein, darauf zu antworten. Und mit den Technologien, die wir in dem Paper beschreiben, kann man genau das. Mhm. Also es geht noch in beide Richtungen, diese Sache.
Ja, das Gute ist, diese Technologien, die wir drin haben, die sind für alle Szenarien, für alle Produktlösungen relevant. Vom kleinen bis zum großen Flugzeug, die profitieren davon alle. Und wir werden vielleicht, ja, sagen wir mal im Sinne von System neu aufsetzen, Bereiche sehen, wenn wir mehr und mehr eben in emissionsarme oder sogar klimaneutrale Energieträger gehen, kann es ja durchaus sein, dass Fliegen in gewissen Segmenten, ich denke da speziell an das regionale Fliegen, wo man heute sagt, lieber dann mit der Bahn oder mit dem Elektroauto, das ist nachhaltiger und vielleicht auch bequemer, dass da aber Fliegen plötzlich eine Option wird und dass so ein Markt mehr oder weniger komplett neu erfunden wird, weil er heute nicht wirklich nennenswert existent ist, bis auf vielleicht so ein paar Zubringern zu diesen Hub und Spokes, wie gerade auch vorher schon genannt. Und da kann was entstehen, was ich neu aufsetze, dass ich sage, hier ist Fliegen plötzlich eine Option, die es vorher nicht war. Und dieses Fliegen wird komplett nachhaltig gestaltet in einem Subsystem, was sich etabliert. Und das kann vielleicht aus diesem Segment regional rauswachsen in einen vielleicht europäischen Luftverkehr, der dann das Existierende ergänzt. Aber ansonsten zu sagen, sozusagen das Fliegen im internationalen oder sogar Langstreckenkontext zu ersetzen, dann braucht man zwei Systeme. Die wird man sich nicht leisten können. Also ist klar, welches man nutzt. Und wir wollen natürlich nicht irgendwann weiße Elefanten züchten, so wie meinetwegen in der Vergangenheit. Der Transrapid wäre der bessere ICE gewesen. Aber wenn überall Gleise liegen, fahre ich natürlich auf diesen Gleisen mit einem möglichst modernen Zug, aber mache keine systemische Disruption. Und das ist eben etwas, wo dann natürlich es nicht an Technologien scheitert, sondern schlicht und einfach an der Bezahlbarkeit. Sobald ich große Infrastrukturen bewegen muss, muss ich mir die leisten können. Und doppelte Infrastrukturen über Dekaden zu betreiben, das muss ich rechnen. Und das tut es im Zweifelsfall nicht. Oder man wird nicht bereit sein, das zu bezahlen. Und da werden wir dann sehen, dieses Inkrementelle bedeutet auch, es ist systemkompatibel und ändert das System eben auch in Schritten, weil radikale Disruptionen funktionieren nicht. Und jetzt kannst du sagen, naja, das Elektroauto ersetzt doch auch den Verbrenner. Ja, es fährt aber nach wie vor auf Straßen und die Straßen sind alle da. Und insofern ist der große Teil der Infrastruktur die, die wir weiterverwenden. Und es findet Schritt für Schritt statt. Aber mal sehen, wie das in der Luftfahrt passieren wird, weil es können auch Chancen sein. Und ich bin da durchaus der Überzeugung, dass Fliegen auch eine Option sein kann, wo man heute sagt, um Himmels Willen, da sollte man wirklich nicht fliegen.
Und um das vielleicht nochmal etwas weiterzuführen, man wird ja sehen, wie das mit den erneuerbaren Energien weitergeht, mit den Energiedichte von Batterien und so weiter. Mhm. Eventuell tut sich da viel und dann wird man vielleicht zu dem Schluss kommen. Fliegen ist sehr umweltfreundlich, denn wir hatten es gerade von Bahnen, ob das nun die Schienen sind oder Transrapid oder ob es Straßen sind. Das sind ja alles unglaubliche Eingriffe in die Natur, die da stattfinden. Also wenn man sieht, was so eine ICE-Strecke an Landschaftsveränderungen mit sich bringt. Bei der Luftfahrt, da hat man einen Flughafen an Punkt A und einen Flughafen an Punkt B und ansonsten keine Eingriffe in die Natur. Natürlich ist zurzeit der Energieverbrauch dafür sehr hoch. Mhm. Wenn man den runterkriegt, dann ist man vielleicht einmal in der Lage, durchaus andere Transportmöglichkeiten zu schaffen, als wir sie heute sehen. Und vielleicht zu einem völlig anderen Denken zu kommen, auch Transportsysteme anders zu bewerten.
Ja, wir sollten vielleicht nicht immer aus dem, nennen wir es mal, sehr etablierten, arrivierten System, wie wir es in Europa haben, wo wir natürlich Autobahnnetze und Schienennetze haben, das Ganze betrachten, sondern wenn ich jetzt auf dem weißen Blatt Papier anfange, irgendwo in Indien, wo ich sage, ich habe keine Straße, keine Schiene, ist da, vielleicht wenn ich das gesamtheitlich betrachte und alles mit einrechne, 1000 Kilometer Schiene oder 1000 Kilometer Straße, ist da Fliegen vielleicht auch heute schon nicht die schlechtere Wahl mit dem, was du sagst. Du brauchst einen Flughafen hier, einen Flughafen da und ansonsten sparst du dir unendlich viel Beton und Stahl, der ja auch im Sinne der Nachhaltigkeit vielleicht nicht die beste Wahl ist und ökonomisch vielleicht schon gar nicht. Und diese Denke kann natürlich auch befördert werden, indem wir vielleicht sagen, zumindest für kleine Flugzeuge, das sind dann auch wirklich klimaneutrale Flugzeuge, vielleicht wirklich 50-sitziger Batterieflieger, der auch 700 Kilometer fliegen kann oder eben ein Wasserstoff-Brennstoffzellenflugzeug. Vielleicht ist das diese systemische Änderung, die kommen wird und die dann von, ich würde mal sagen, dem Kleinen ins Größere reinwachsen wird, aber den internationalen, interkontinentalen Luftverkehr, den werden wir sicherlich nicht mit einer systemischen Disruption neu erfinden können. Das ist ausgeschlossen.
Wenn wir jetzt alles aus den letzten Folgen zusammennehmen, was ist die wichtigste Erkenntnis aus eurem IEA-Paper?
Da komme ich auch wieder auf den Anfang zurück. 50% Energieeinsparung sind tatsächlich möglich. Und zwar vom heutigen Stand der Technik aus betrachtet. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die habe ich manchmal den Eindruck, in vielen Luftfahrtköpfen noch gar nicht so angekommen ist, was dort tatsächlich noch möglich ist. Und zwar nicht, dass man sich mit, ich sag mal, abenteuerlichen Zukunftstechnologien beschäftigen muss, sondern wir reden hier über Ingenieurstätigkeiten, die man durchführen kann und die auch, ich sag mal, in einem physikalisch möglichen Lösungsraum passieren.
Und das sind eben, wir sind ja auch am Anfang, das sind quasi die klassischen aeronautischen Kompetenzen, die wir haben, in denen wir gut sind. Sonst wären wir ja gar nicht da, wo wir in Europa heute in der Luftfahrt sind. Weniger Widerstand, weniger Gewicht, weniger Kraftstoffverbrauch. Das sind die Hebel, die wir auch hier ziehen können. Und das ist natürlich insofern auch eine Erkenntnis, dass da, wie du sagst, eben noch sehr, sehr viel zu holen ist. Und das ist nicht etwas, wo man einen sehr, sehr langen Anlauf in ein komplett neues Energiesystem nehmen muss, den die Gesellschaft nehmen wird. Aber hier können wir sofort agieren. Da können gewisse Anteile von dem, was wir hier skizzieren, natürlich schon im nächsten und noch viel mehr im übernächsten Produkt, die können sofort zum Tragen kommen. Da müssen wir nicht noch viele Dinge neu erfinden oder wir müssen auch nicht noch ganze Infrastrukturen parallel zum Flugzeug neu machen, sondern das ist was, das können wir sofort initiieren, installieren und da können wir, ja, sozusagen die PS an die Straße bringen.
Und na, Anna, weil du vorhin den Systemwechsel angesprochen hast, ist der nötig und so weiter. Der Vorteil von, ich sag mal, diesen Technologien ist, dass sie keinen Systemwechsel erfordern, sondern egal unter welchem Szenario ich das betrachte, ob ich das unter dem Szenario alternativer Energien betrachte, ob ich das unter dem Szenario betrachte, weiterhin fossile Energien verwenden, wie auch immer. Energiesparen ist immer richtig. Ja. Das kann gar nicht falsch sein. Und diese Technologien tragen dazu bei, das zu gewährleisten. Also deswegen, dieses Investment ist nie vergebens. Wie groß die Hebelwirkung ist, okay, darüber kann man sicherlich diskutieren. Aber sagen wir mal so, mathematisch gesprochen, das Vorzeichen ist immer das Richtige.
Ich persönlich finde ehrlicherweise, eine der wichtigsten Erkenntnisse aus dem Paper ist, dass wir in Deutschland es schaffen, die klassischen aeronautischen Kompetenzen, wie du sagst, abzubilden und dass sich das auch in der DGLR wiederfindet. Also, dass wir einmal alle Disziplinen durchgehen können, die es braucht und abbilden können. Das ist schon gut.
Ja, und ich glaube, es ist aber auch jetzt sind wir dabei, was für eine Erkenntnis kann man daraus ziehen, die man dann hoffentlich auch transportiert, dass es auch notwendig ist, diese Kenntnisse in den Disziplinen auch zu halten. Also es gibt da keine, ich sag mal, altertümlichen Dinge, die wir dann irgendwann mal wegschmeißen und sagen, das ist ausgeforscht. Sondern wenn man speziell in der Luftfahrt konkurrenzfähig bleiben will, dann braucht man die Kompetenz in all diesen Dingen. Und das jetzt mal ein bisschen noch weiter gefasst, das gilt nicht nur für den zivilen Flugzeugbau, das gilt auch für den militärischen Flugzeugbau. Also man soll nicht glauben, dass man nur mit so ein paar Komponenten in der Lage ist, dann in Zukunft noch Flugzeuge zu bauen. Da muss schon auch im akademischen Umfeld, sprich in der Bildung, dieses Wissen nicht nur erhalten werden, es muss auch ausgebaut werden. Und das ist schon etwas, was man strategisch im Blick behalten muss.
So mit dieser DGLR-Perspektive, wenn ich die jetzt auch nochmal einnehme, das ist ja ein Signal als solches, dass jetzt dieser Autorenkreis sowohl aus dem universitären Umfeld als auch aus der Großforschung als auch aus der Industrie diese Erfahrung mit eingebracht hat. Also es sind nicht nur diese Disziplinkompetenzen, sondern auch, ich würde mal sagen, diese verschiedenen Rollen in diesem ganzen Setup, die wir hier sehr schön abbilden konnten. Und dadurch ist es etwas, wo alles das, was da geschrieben ist, vielleicht automatisch auch immer ein gewisses Korrektiv hat, dass nicht irgendwo eine zu akademische Sicht sich Bahn bricht oder zu industriell pragmatisch, sondern das ist so eine Art Synthese daraus. Und das ist auch beim Ausarbeiten dieser Inhalte auch eine Dimension gewesen, die für sich dann spricht. Wir haben also auch nicht nur die technischen Kompetenzen, sondern eben auch die Kompetenzen, die Akteure um einen Tisch zu bringen. Die DGLR ist sicherlich, was das angeht, dann ein Beispiel, aber das gilt ja auch im Größeren. Das ist ja letztendlich die Luft Fahrtbranche in Deutschland, in Europa, die das auch so abbilden kann, so wie wir es hier im Kleinen eben jetzt mit dem IEA-Paper dann einmal gemacht haben.
Damit schließen wir unsere Reise durch das IEA-Paper ab. Wir haben gesehen, wie sich der Blick von einzelnen Anforderungen über konkrete Konfigurationen hin zum gesamten Lufttransportsystem erweitert. Und genau dieses Systemdenken ist der Schlüssel, um komplexe Herausforderungen wie Effizienz, Kapazität und Nachhaltigkeit gleichzeitig zu adressieren. Vielen Dank, dass ihr diese Reihe begleitet habt. Danke Daniel, danke Kurt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, gebt uns gerne eine Rückmeldung und folgt der DGLR bei LinkedIn und Instagram. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.